Gut, das so als Vorrede. Bist du ein Leiter? Keine Hurra-Schreie. Es geht heute Morgen wieder um Nehemia. Vielleicht mal eine zweite Frage. Wer hat eigentlich den Nehemia inzwischen mal gelesen? Das ist gut. Ich möchte euch mal ermutigen. Ich predige zwar darüber und bisher habe ich tatsächlich auch jeden Vers mir vorgenommen. Das wird jetzt in Zukunft ein bisschen anders. Wer den Nehemia mal gelesen hat, wird wissen, warum. Aber ich möchte euch ermutigen, das durchaus nochmal zu lesen. Vielleicht auch mal mit der Frage, heute geht es nämlich darum, um vorbildliche Leitung. Und warum ich euch gefragt habe, ob ihr ein Leiter seid, fragt euch mal, was eigentlich Nehemia zum Leiter gemacht hat. Warum hat Gott sich Nehemia ausgesucht, um Leiter zu sein? Der war Mundschenk beim König. Das ist eigentlich kein Job, wo er leiten muss. Da muss er essen und Essen auftragen. Also besserer Diener. Ja, und natürlich vorschmecken, damit nichts vergiftet ist, der König essen muss. Also er riskiert auch sein Leben. Ja, aber was macht ihn zum Leiter? Fragt euch das mal. Ich werde die Antwort nicht geben, vielleicht kriegt ihr die durch die Predigten raus, aber genau. Wenn von Leitung die Rede ist, und deswegen auch die Frage, bist du ein Leiter? Wenn von Leitung die Rede ist, dann haben wir normalerweise, sage ich mal, Regierungschefs im Blick. So, da denken wir dran, Ministerpräsidenten, Vorstandsvorsitzende, Bischöfe oder Firmenchefs, vielleicht auch Pastoren. Und das alles seid ihr nicht, ne? Oder? Genau. Aber ich sage dir, auch weit unter diesen Ebenen, das heißt unter diesen Chefs, die ganz vorne stehen, auch weit darunter gibt es Leitung. Es gibt auch Abteilungsleiter. Oder es gibt, wie habe ich das gehört von Sittich, Teamsprecher. Die sind nicht da oben, die haben nicht so viel zu sagen, aber die leiten. Jeder, der auf andere Einfluss ausübt, leitet. Egal, ob er irgendeinen Posten oder Amt oder sonst irgendwas hat, wenn jemand auf andere Menschen Einfluss ausübt, dann leitet er. Ob ihm das bewusst ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, du bist, wenn du Einfluss ausübst, bist du ein Leiter. Und Leiter haben eine besondere Verantwortung, weil sie Einfluss ausüben, weil sie andere beeinflussen. Sie üben eine Vorbildfunktion aus. Wenn ihr mal, also wenn ihr schon mal in der Bibel gelesen habt, die Zeit der Könige im Alten Testament, das ist ein gutes Beispiel dafür, was Leitung ausüben kann. Ich sage es mal ganz kurz. Es gab gottesfürchtige Leiter, Könige in Israel, und die haben das Volk in die Gegenwart Gottes geführt. Dann hatten sie eine Zeit, wo sie fromm waren, wo sie die Gebote Gottes gehalten haben. Aber der überwiegende Teil der Könige war gottlos. Und was hat das Volk gemacht? Götzendienst. So wie der Leiter, so das Volk. Diesen Einfluss üben Leiter aus, als Vorbild. So, du fühlst dich nicht als Leiter, oder die meisten jedenfalls. Einige haben ja durchaus gesagt, ja, finde ich klasse, gut, dass du das angenommen hast. Die meisten von uns fühlen sich nicht als Leiter. Vielleicht eben nicht als die, die ganz, ganz vorne stehen. Ja, das ist auch eine Gabe, genau. Aber wenn du nur einige wenige beeinflusst, wenn du eine Mutter bist, bist du eine Mutter? Oder bist du ein Vater? Dann bist du ein Leiter. Ja, du leitest deine Kinder an. Ob du das willst oder nicht. Du leitest sie an, du bist Vorbild, du erziehst sie, du bist Leiter. Ja? Nur mal, um den Begriff Leiter mal ein bisschen von dem runterzuholen, was wir normalerweise denken. Nein, wenn du andere beeinflusst, dann bist du Leiter. Und ein Geheimnis von guter Leitung möchte ich euch heute Morgen verraten. Ein gutes Vorbild sein. Egal, ob du weißt, ob du Leiter bist oder nicht, wenn du ein gutes Vorbild bist, dann beeinflusst du andere gut. Und das können wir von Nehemia lernen. Und da bin ich jetzt wieder angefangen. Und diejenigen, die jetzt die anderen Predigten nicht mitgekriegt haben, euch nochmal so ein bisschen Einführung zu geben. Nehemia hatte den Auftrag von Gott her angenommen, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Sein König hatte ihn unterstützt mit Geld, vor allen Dingen auch, dass er ihm freigegeben hat. In den folgenden Kapiteln kommt da sehr auf die Zeit. Er hat ihm 12 Jahre lang freigegeben. Wer von euch hat schon mal 12 Jahre Urlaub von seinem Chef gekriegt? Das ist schon besonders. Also, dass der König ihm diese Zeit gegeben hat, dafür ist schon wirklich eine Gnade vom Herrn. Na, da merkt man, wie Gott da mit drin ist. Genau. So, und er erlebt eine Menge Widerstand in Jerusalem von den Feinden, aber er eint das Volk und gemeinsam fangen sie an, die Mauer zu bauen. Und wir haben in den letzten Predigten gehört, wie viel Widerstand aus unterschiedlichen Richtungen da gekommen ist. Und damit geht es eigentlich auch weiter, weil das ganze Projekt war immer umkämpft. Ich fange mal an, Nehemia 5, 1 bis 4. Auf einmal breitete sich eine große Unzufriedenheit bei den Männern des einfachen Volkes aus. Sie beschwerten sich mit ihren Frauen über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten: Wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie sie satt werden sollen. Wir brauchen Getreide zum Überleben. Andere sagten: Um in der Hungersnot Getreide zu bekommen, mussten wir unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden. Wieder andere beklagten sich: Wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Steuer für den König bezahlen zu können. So, wir merken, dass da Armut ist, dass da Not ist. Wir würden heute sagen, soziale Ungerechtigkeit. Da waren Reiche und Arme. Und in diesem Fall war es so, die Reichen haben die Armen ausgenutzt. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Kein altes Problem, das haben wir immer noch, oder? Ja. So, und das ist sozialer Sprengstoff, oder? Wenn in einem Volk diese Ungleichheit ist, diese sozialen Spannungen, ja, wenn die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dann gibt es Spannung. Dann ist da Unfrieden und das ist Sprengstoff. Irgendwann lehnt sich das Volk auf und das ist genau die Situation, die hier auftaucht. Das heißt, im Moment beschweren sie sich nur, aber das ist kurz davor, dass es dann eben halt auch gegen die Leiter, gegen die Regierenden geht. Denn sozialer Unfrieden, da macht man immer die Regierung für verantwortlich. Nicht die Reichen. Da beschwert man sich, dass die immer reicher werden, aber wer kann das denn ändern? Die Leiter, die Regierung. Und die ist dann verantwortlich dafür, das zu ändern. Genau. Und in diesem Fall, jetzt in diesem speziellen Fall, haben die Reichen in Israel die Armen ausgenutzt. Das heißt, wo konnten die Armen denn Geld herkriegen, damit sie beziehungsweise Getreide herkriegen von den Reichen, die dies hatten? Und dafür haben die Reichen Zinsen genommen und sogar ihnen die Häuser weggenommen als Pfand oder noch mehr, die Weinberge und so weiter. Aber das war das, wo sie gewohnt haben, wo sie von gelebt haben. Ja? Weinberge, Felder, wo sollten sie denn Ertrag herkriegen? Das war ihre Existenzgrundlage. Aber die Reichen, die haben sich darum nicht geschert, sie wollten noch reicher werden. So, sie haben es ihnen weggenommen. Wer kann was daran tun? Wer kann was dagegen tun? Sie kommen zu Nehemia, weil sie sagen: Nehemia, du bist unser Chef. So, und was macht Nehemia? Vers 7. Ich dachte gründlich über alles nach. Das ist schon mal eine gute Sache. Nicht einfach sofort handeln, erstmal gründlich drüber nachdenken. Was mache ich denn jetzt? Woran liegt es? Wer sind die Verantwortlichen? Und was kann ich tun? Also, ich dachte gründlich über alles nach und stellte dann die Vornehmen und Vorsteher zur Rede. Ihr nutzt die Not eurer Brüder schamlos aus. Und dann brachte ich die Sache vor die ganze Volksversammlung. Nehemia stellt sie zur Rede und er verurteilt ihr Handeln. Interessant ist, dass er erst mit ihnen redet. Kennen wir dieses Prinzip? Also wenn du bei jemandem ein Fehlverhalten feststellst, dann rede er erstmal mit ihm persönlich. Aber anscheinend, das steht hier nicht ausdrücklich, aber anscheinend haben sie überhaupt nicht darauf reagiert. Also geht er vor alle und stellt das Problem dar und sagt, das und das ist die Sache. Er verurteilt ihr Handeln. Er sagt ganz klar, das ist nicht in Ordnung, was ihr da tut. Und er zwingt sie dazu, das rückgängig zu machen. Das könnt ihr nachlesen, da habe ich jetzt den Vers, lese ich euch jetzt nicht vor. So, er zwingt sie, die Zinsen zurückzuzahlen und auch das, was sie als Pfand genommen haben, denen wieder zurückzugeben. Mit welcher Autorität tut er das? Die hätten ja auch sagen können, was hast du uns denn zu sagen? Wisst ihr, was ihm die Autorität gibt? Einmal natürlich seine Stellung. Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger ist? Nehemia hat auch Geld verliehen. Aber er hat keine Zinsen genommen. Und er hat den Leuten kein Pfand abgenommen. Das heißt, er war Vorbild. Vorbildliches Handeln. Und das gibt ihm die Autorität, auch den anderen zu sagen, so hört mal, das ist nicht in Ordnung. Mach das so, wie ich das gemacht habe. Und sie machen das. Sie werden gezwungen von ihm und sie halten sich daran. Das können wir lernen. Das können wir auch für uns mal überlegen. Und es ist ja, ich sag mal, wenn man einen Posten hat, eine Stellung hat, es ist doch verlockend, wenn man sich persönliche Vorteile verschaffen kann. Seid ihr noch nie auf diesen Gedanken gekommen? Wenn ihr irgendwo arbeitet, dass da Sachen sind, die ja in Überfluss da sind, die man zur Arbeit braucht, da kann man doch vielleicht mal eine Schraube mitnehmen für zu Hause, weil man die gerade braucht. Ist doch Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit, ja, das stimmt. Aber wo fängt denn das an? Wenn es 10 Schrauben sind oder wenn es 100, wenn ich ein ganzes Paket mitnehme oder... Es kann auch was anderes sein. Das können auch, was weiß ich, Verbandszeug sein oder Medikament. Oder frag mich, wo ihr arbeitet und was da in eure Hände fallen könnte. Ja, wo fängt denn an die Untreue? Wo fängt denn an, sich persönlich zu bereichern? Ganz ehrlich, ich habe das auch gemacht. Meistens habe ich meinen Chef aber gefragt vorher. Ja? Die Versuchung ist da. Aber wo fängt denn an die Bereicherung, die persönliche Bereicherung? Und wo fange ich an, andere auszunutzen? So, und da, ich weiß, wir sehen das an vielen Leuten, die das machen. Und gerade wenn wir so in Politik hineingucken oder bei Leuten, denk mal an Corona-Krise, Maskendeal, ja, da haben Politiker dann irgendwelche Verbindungen gezogen und haben dann richtig viel Geld damit verdient, in ihre eigene Tasche gesteckt. Die Not anderer im Grunde, beziehungsweise es ist ja auch viel Geld geflossen von der Bundesregierung. Aber war das dafür gedacht, dass die Reichen immer reicher werden? Ganz bestimmt nicht. Und wie oft sagen wir dann, ja, die da oben, die machen doch das genauso. Also kann ich doch das auch machen. Ist das richtig? Das ist Versuchung. Versuchung, uns im Grunde genommen in etwas Unrechtes zu tun. Ich sage es mal ganz deutlich, egal ob es 1 oder 10 oder ein Paketschrauben ist, es ist Sünde. Ich nehme jemandem was weg, was mir nicht gehört. Für uns Christen sollte ein anderer Maßstab gelten, nicht die persönliche Bereicherung. Wir sollen handeln wie Jesus. Und wie hat Jesus gehandelt? Philipper 2, 4 bis 8. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht. Er ist gekommen auf diese Erde, um uns zu dienen. Er hat alles, was er hatte, den Reichtum. Und wenn du mal in der Offenbarung liest, was für ein Reichtum im Himmel ist, wie schön das da aussieht, wie glitzernd und herrlich und funkelnd das da ist, dann ahnen wir ein bisschen was davon, was Jesus aufgegeben hat, um hier auf diese Erde zu kommen. Und zwar nicht in Prunk und als König und Kaiser, sondern als eigentlich verachteter Mensch. Und er hat sein Leben dafür gegeben. Das Kostbarste, was er hatte, für uns. Und so, in dieser Gesinnung, also anderen zu dienen, zu geben, nicht meinen eigenen Vorteil zu suchen, das ist das unser Vorbild, wie wir sein sollen. Also nicht in die Versuchung kommen, anderen was wegzunehmen, um selber reich zu werden. So, das haben die Vornehmen gemacht. Und Nehemia sagt, hört auf, wir sind Brüder, wir sind Geschwister und wir behandeln einander nicht so. Und bei uns geht es sogar noch weiter, wir sollen auch keinen anderen behandeln, auch von denen, die nicht glauben, sollen wir irgendetwas ausnutzen. So, Nehemia kannte Jesus nicht. Konnte er ja nicht, weil Jesus war noch nicht auf der Erde gewesen. Und trotzdem hat er genauso gehandelt. Vorbildlich. Weil das ist das Wesen Gottes. Ja? Und Nehemia hatte so eine intensive Beziehung zu Gott und Gott hatte ihn sein Herz geprägt, dass er genauso gehandelt hat. Er hat gedient. Er hätte es viel besser gehabt, beim König weiter Mundschenk zu sein. Hat einen guten Job gehabt, hat es gemütlich gehabt, hat es warm gehabt. Und da musste er klotzen, er musste sich mit Widerständen auseinandersetzen, er musste an der Mauer arbeiten und so weiter. Er hätte es viel besser gehabt. Aber er hat ein dienendes Herz gehabt und hat den Leuten geholfen. Nochmal die Haltung deutlich zu machen in Vers 14, sagt er über sich selber, ich selbst habe von Anfang meiner Statthalterschaft in Juda an 12 Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des König Artaxerxes, für mich und meine Brüder auf alle mir zustehenden Unterhaltskosten verzichtet. Da ist es mit den 12 Jahren, also 12 Jahre Urlaub, aber er hat sein Gehalt weitergekriegt. Deswegen, er hätte sagen können, es steht ihm zu, als Statthalter von Jerusalem steht ihm ein Obolus zu. Das war festgelegt. Und seine Vorgänger haben diesen Obolus auch gekriegt. Ich weiß nicht, waren glaube ich 40, keine Ahnung, die Währung, muss ich nachgucken, steht irgendwo im Nehemia drin. Also 40 Goldstücke oder wie auch immer. Und die haben die auch immer kassiert. Nehemia hat gesagt, ich habe mein Geld von meinem König, ich kassiere dieses Geld nicht. Das Volk ist arm genug, ich werde sie nicht ausnutzen, sondern ich komme ehrenamtlich hierher und macht den Job. 12 Jahre lang. Ausnutzen kam für ihn nicht in Frage. So, wir merken auch dieser Widerstand. Nehemia geht gut damit um und sorgt dafür, dass auch die sozialen Unruhen im Volk nicht mehr weiter stattfinden. Ja? Dass er schafft Frieden. Ja? Und vorher haben wir gehört, dass der Feind immer angegriffen hat. Ja, dass er das ganze Volk angegriffen hat, dass er inzwischen auch eine Armee zusammengerufen hatte und sie überfallen wollte. Aber er ist damit nicht, hatte keinen Erfolg damit. Ja? Nehemia hat das abgewehrt unter schon nicht ganz einfachen Umständen. Aber er hat es abgewehrt, sie sind nicht zum Erfolg gekommen. Aber was macht der Feind jetzt? Wenn er nicht das ganze Volk angreifen kann, dann wird der Leiter angegriffen. Eine typische Sache des Feindes, ja, kriegt er das Volk, kriegt er nicht alle, wird der Leiter angegriffen. Gute Leiter bewirken Gutes und deswegen sind sie dem Feind immer ein Dorn im Auge. Nehemia 6, 1 bis 3. Als Sanballat, Tobia, Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer fertig gebaut hatte, dass keine Lücke mehr geblieben war, nur die Torflügel hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt, schickten Sanballat und Geshem einen Boten mit der Einladung zu mir, sie in Kephirim im Onotal zu treffen. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde. Und ich ließ ihnen durch Boten ausrichten, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und ich kann nicht zu euch herabkommen. Warum sollte die Arbeit dadurch ins Stocken geraten, dass ich mich mit euch treffe? Ja, jetzt geht's gegen Nehemia direkt. Sie hatten Böses in sich, sie wollten ihn in eine Falle locken. Ja, schön, geh weg von deiner Arbeit. Man könnte auch sagen, sie wollten ihn ablenken. Das ist eine typische Taktik des Feindes. Du, das hast du noch zu tun und das hast du noch zu tun und da ruft noch jemand an und der will noch was von dir. Und da musst du sortieren, was ist jetzt dran, worauf sollst du dich konzentrieren, was ist eigentlich mein Auftrag? Und der Feind versucht dich abzulenken mit dem und dem und dem. Und Nehemia merkt das. Nicht nur, dass der Feind ihn ablenken will, sondern er will ihn auch in eine Falle locken. Und Nehemia fällt nicht darauf rein. Da sollten wir wachsam sein, dass wir aufpassen, dass der Feind uns nicht ablenken kann. Jeder von uns kennt Versuchungen, oder? Wer ist von euch noch nie versucht worden? Versuchung zur Sünde, Ablenkung, ja, zu Fall bringen. Und nicht immer auf den ersten Blick sind solche Versuchungen zu erkennen als Versuchungen. Eine Tücke, ich habe gerade gestern, ich war auf dem Bewegertag, da ging es um emotional gesund leiten. Und der Redner sprach davon, dass wir häufig genug unsere Seele vernachlässigen. Wir Christen oder vor allen Dingen wahrscheinlich auch die Pfingstler, sagte er zumindest, er hat da viele Erfahrungen, sagte, wir gucken immer nur auf den Geist, dass unser Geist gestärkt wird. Ja, und alles Fromme ist gut für uns, aber wenn wir unsere Seele vernachlässigen, dann, und das war sein Ausdruck, was er gesagt hat, dann wird die Seele uns zu anderen Quellen führen, aber nicht zu guten. Ein typisches Beispiel, was ich leider häufig genug gehört habe, tatsächlich auch direkt von einem Freund von mir, der mir das erzählt hat. Ein Pastor hat ein Seelsorgegespräch mit einer Frau. Und weil er die Liebesabsichten der Frau zurückweist und sagt, nee, komm, ich bin verheiratet, ich will nichts mit dir, wird diese Frau sauer. Und er erzählt dann rum, der Pastor wollte ihr an die Wäsche. Ja, das ist kein Einzelfall. Und was hat der Pastor für eine Chance, sich zu verteidigen, wenn kein anderer dabei war? Wenn keiner das gesehen hat? Da steht Aussage gegen Aussage. Und der Ruf des Pastors, der kann sich vorne nicht mehr hinstellen und irgendwie über Keuschheit oder sonst irgendwas reden. Der ist durch. Ja, also ein bisschen was von dem Dreck, ja, der da drauf geworfen wird, bleibt immer hängen. So. Man kann sich nur schützen, indem man sagt so, entweder in der Öffentlichkeit oder aber es ist jemand dabei, als Zeuge. Ja, ich weiß, das betrifft euch vielleicht nicht so sehr, aber das ist ein aktuelles Beispiel. Wie gesagt, ein Freund von mir, dem ist das passiert. Und er sagt, oh, ich bin aufgewacht danach. Es ist nichts passiert, also es ist kein Schaden daraus passiert, aber er ist aufgewacht. Das Erste, was er gemacht hat, hat die Bürotür, hat einen Glaseinsatz reingemacht, damit jeder sehen kann, wer damit sitzt. Das hört keiner zu, aber jeder sieht, wer da ist. Ja, also dass auch was geschieht, dass da nichts passiert. So, das ist ein Punkt, wenn du deine Seele, nicht auf deine Seele geachtet hast, das ist ein Bedürfnis der Seele. Der Seele Gutes tun. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Das gilt übrigens nicht nur für Pastoren, das gilt für alle. Wenn die Seele Hunger hat, dann wird der Feind versuchen, die Seele auf andere Art und Weise zu füttern. Und das führt häufig genug zu Sünde. Und wenn du Sünde begangen hast, dann kann der Feind dich angreifen. Dann bist du kein gutes Vorbild mehr. Ganz einfach. So, und dann ist deine Leiterschaft in Frage gestellt, beziehungsweise bist weg vom Fenster. Was wäre, wenn Nehemia auf einmal abgeschossen wäre? Also wenn der Feind jetzt Erfolg gehabt hätte, er wäre auf diese Einladung eingegangen und sie hätten ihn einen Kopf kürzer gemacht. Was wäre mit der Mauer passiert? Dasselbe wie vorher. Es war jahrzehntelang, die Mauer war zerbrochen und die Leute, die sie jetzt gebaut haben, die waren da, die haben da gewohnt, aber die haben es nicht gemacht. Weil keiner da war, der sie geeint hat und gesagt hat, komm, wir schaffen das, weil Gott uns den Auftrag gegeben hat. Das war die Aufgabe von Nehemia. Das war die Aufgabe des Leiters. Er selber konnte das nicht alles tun. Er musste sie einen. Er musste sagen, so kommt, Gott hat uns den Auftrag gegeben und Gott ist mit uns. Wir schaffen das. Und dadurch hatten sie Mut, das zu tun. Wenn Nehemia weg wäre, dann wären sie zerstreut worden und die Mauer wäre nicht fertig geworden. Der Auftrag wäre nicht erfüllt worden. So, deswegen, und das weiß der Feind genau, wenn er den Leiter abschießt, und denkt dran, Leiter sind nicht immer nur die, die ganz vorne stehen. Es gibt viel, viel mehr Leiter. Und wenn du andere beeinflusst, bist du auch Leiter. Und wenn du in Sünde fällst, dann werden die, die auf dich geguckt haben und dich als Vorbild genommen haben, enttäuscht sein von dir. Und wenn du ein als Christ Vorbild bist, vorbildliches Verhalten, dann werden sie dazu verführt, auch zur Sünde zu gehen. Ja, wenn der das macht, kann ich das ja auch. Denk dran. Jesus ist mit uns und er hält uns auf Kurs. So, der Feind gibt nicht auf. Also Nehemia blockt das ab. Ich habe was Besseres zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich konzentriere mich auf meinen Auftrag. Ich lasse mich nicht ablenken. Und übrigens, sie haben 4-mal versucht, ihn zu diesem Treffen einzuladen. 4-mal. Also nicht mal eben so eine Einladung. Nee, 4-mal. Und da musst du dann schon standhaft sein, dass du dagegen angehst und sagst, nee, ich komme nicht. Aber der Feind gibt nicht auf. Ab Vers 5 bis 8. Beim 5. Mal schickte mir Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief. Darin stand, unter den Leuten geht ein Gerücht um. Und Geshem bestätigt es auch. Dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und deshalb die Mauer wieder aufbaust. Man sagt, du wolltest ihr König werden. Du sollst sogar schon Propheten eingesetzt haben, die dich dann in Jerusalem zum König von Judäa ausrufen würden. Diese Gerüchte werden bestimmt auch dem König zu Ohren kommen. Komm also, damit wir beraten, was zu tun ist. Und ich ließ ihm ausrichten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Das hast du alles frei erfunden. Gerüchte, Verleumdung, frei erfunden. Ja, das ist ein beliebter Trick des Feindes. Wie gesagt eben so, wenn du mit Dreck schmeißt, irgendwas bleibt schon hängen. Da müssen wir aufpassen und Klarheit haben, Aufrichtigkeit, dass wir da nicht drauf reinfallen. Manchmal ist es nicht Dreck, was uns ablenkt. Also wenn Dreck auf uns geht. Manchmal, ich kenne das auch, habe das selber auch schon erlebt, manche, die verleumden dich nicht, da ist übermäßiges Lob die Sache zum Verführen, zum Verführen in Sünde. Übermäßiges Lob, Schmeicheleien. Da ist mal jemand zu mir gekommen, so von wegen, ja, du bist ja so ein toller Prediger und deine Worte, die sind so authentisch, du kommst so richtig glaubwürdig rüber. Und irgendwann habe ich gedacht, Nachtigall, ich höre dir trapsen, was willst du von mir? Ja, da war irgendwas in Gange, ich weiß nicht mehr genau was, irgendwann bin ich wach geworden. Ja, ich höre gerne Lob, so ist das nicht. Ja, also das heißt jetzt nicht, ihr dürft mich nicht mehr loben. Ich bemühe mich auch nicht stolz zu werden, aber weißt du, wenn das dann so massiv kommt, dann denke ich irgendwann, irgendwas steckt dahinter. Irgendwas willst du von mir, ja? Irgendwo willst du mich da in eine Richtung drängeln. So, im Grunde ist das wie Bestechung, ja? Nur mit Worten. Aber Bestechung, das geht auch mit Geld, ja? Ich gebe dir viel Geld und dann machst du das für mich. Ja, dann werde ich Ältester oder was weiß ich, ja? Oder du gibst mir den Job oder, ne? Sollen wir das tun? Und ich meine, Leiter haben die Macht, andere Posten und Ämter zu geben. Aber worauf sollen wir denn hören? Ich habe noch einen Leiter über mir und dem bin ich verantwortlich. Und ich werde mich nicht von anderen dahin drängeln lassen, auf sie zu hören. Ja? Sondern ich muss Jesus gegenüber verantwortlich sein. So, und nicht durch Schmeicheleien oder eben durch böse Gerüchte und Verleumdungen mich von irgendetwas ablenken lassen. So, also auch dieser Versuch, Nehemia blockt auch das ab, ja, und nimmt ganz klar Stellung dazu, das ist Lüge und nichts davon ist wahr, Ja, er macht dann ein ganz klares Statement. Klappt also nicht, aber der Feind hört nicht auf. Ab Vers 10. Eines Tages besuchte ich Shemaja ben Delaja, den Enkel von Mehetabel, weil er verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, lasst uns miteinander ins Haus Gottes gehen und uns im Inneren des Tempels einschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Ein Mann in meiner Stellung läuft nicht davon, sagte ich. Und außerdem darf ich in den Innenraum des Tempels überhaupt nicht betreten, denn das müsste ich mit dem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht. Angst machen, Besorgnis. Wenn du das machst, dann könnte das und das passieren. Du könntest dich blamieren, die ganze Gemeinde könnte auseinanderfliegen. Da wird so viel wieder, da wird, verstehst du? Angst machen, Besorgnis und mach lieber das und das. Geh lieber auf Nummer sicher. Geh, in diesem Fall, geh in den Tempel, da hast du Sicherheit. Besorgnis, vorgeschobene Besorgnis ist das. Das war keine wirkliche Besorgnis. Das Ziel war, Nehemia, auch da in diesem Fall, eigentlich von seiner Aufgabe wegzubringen und sogar zur Sünde zu verführen. Denn das sagt Nehemia ganz klar, er durfte nicht in den Tempel, in das Innere des Tempels. Da durften nur die Priester hin. Und Nehemia war kein Priester. Ja, aber das ist doch eine Ausnahme, das ist doch eine Sondersituation. Ja, du wirst umgebracht werden sonst. Was konnte Nehemia dagegen setzen? Was hatte er für eine Chance dagegen zu setzen? Sein Gottvertrauen. Ich vertraue auf meinen Gott. Er hat mich in diesen Platz gesetzt. Er hat mir diese Aufgabe gegeben und er wird auch für mich sorgen. Ich brauche keine andere Hilfe. Ich brauche keinen anderen, der mir irgendwie, das heißt nicht, ich brauche keine anderen, die mir helfen, ja, die mich unterstützen. Das ist damit nicht gemeint, aber ich brauche keine Hilfe aus anderen Quellen als von meinem Gott. Ja, ich suche mir keine anderen Wege als die, die Gott mir sagt. So, dieser Zug vom Feind geht noch weiter. Im Grunde genommen, er versucht ihm die Autorität zu nehmen. Ja, ich verstecke mich. Das ist kein gutes Vorbild für einen Leiter, oder? Wenn der Leiter sich schon versteckt, was machen denn die, die auf ihn hören? Die stehen doch dann nicht mit Waffen da und schützen ihren Leiter. Wenn der Leiter sich versteckt, weil er Angst hat, dann werden die anderen genauso Angst haben. Ja, auch da. Wie kann ich Mut machen, indem ich Gottvertrauen zeige und sage, nee, das habe ich nicht nötig, Gott schützt mich. Ja. Im Grunde genommen, Nehemia gibt uns hier ein Beispiel, wie wir mit der geistlichen Waffenrüstung umgehen. Also er kannte diese Bibelstelle noch nicht von der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6, aber er hat schon so gehandelt. Nein, diesen Vorschlag, diesen Gedanken lasse ich gar nicht erst zu. Stopp! Damit beschäftige ich mich nicht. Zurückgewiesen. Schild des Glaubens hochgehalten. Genau das ist das. Ja? Ich glaube an meinen Gott. Ich habe keine Angst. Das ist Schild des Glaubens. Und den hat er hochgehalten. So, und weil Nehemia so gottesfürchtig ist und auch diese hinterlistigen Versuche des Feindes, ihn abzuschießen, entgegensteht. Deswegen geht es weiter. Verse 15 und 16. Die Mauer wurde in 52 Tagen am 25. September fertiggestellt. Als unsere Feinde aus den Völkerschaften um uns herum davon hörten, fürchteten sie sich. Ihr Hochmut war von ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Für sich gesehen mag dieses Vorhaben nicht so spektakulär zu sein. Wenn wir daran sagen würden, so jetzt, was interessiert uns die Mauer in Jerusalem, ob die nur gebaut ist oder nicht, das war eine, also auch lokal gesehen, was war das für eine große Bedeutung? Für die Juden ja, keine Frage, aber was hatte das große Auswirkung. Ja, jetzt ist die Mauer wieder fertig, so wie sie vorher war. Also das, so, vielleicht haben die Juden das selber auch so gesagt, ja, jetzt ist die Mauer wieder fertig und was bringt uns das? So, Aber wir merken, was Nehemia uns hier schreibt, dass die Auswirkungen davon viel, viel größer waren. Weit über das, dass die Mauer jetzt fertig war und auch einen Schutz geboten hat, keine Frage, sondern die Auswirkungen waren viel größer. Das Volk hatte wieder Glauben, dass Gott lebendig ist und wirkt. Und die umliegenden Völker haben gemerkt, das haben die nicht aus eigener Kraft geschafft, sondern Gott hat hier gewirkt. Das waren ganz andere Auswirkungen, das war viel bedeutender, als die Juden das für sich selber gesehen haben, was sie hier getan haben. Der Feind war gedemütigt. Alle Versuche des Feindes, und das waren viele, erinnert ihr euch? Das waren viele. Er hat immer wieder versucht, das Ganze zu stoppen. Aber der Feind ist gedemütigt worden. Nicht ein Versuch hat geklappt. Gott hat immer Stopp gesagt und hat Nehemia die Weisheit gegeben, das Richtige zu tun. Und jetzt komme ich wieder zu uns. In dieser Woche, in der Gebetszeit, hat der Herr uns ermahnt, und zwar dringlich ermahnt, an unserem Auftrag festzuhalten. Uns nicht ablenken zu lassen. Und zwar nicht vom Feind ablenken zu lassen. Es gibt nämlich viele gute Dinge, die man tun kann. Wir können dafür beten und da ist Not und hier in der Welt und da, ne, verfolgte Christen und Kinder in Not, wie wir das vorhin gehört haben. Und das ist nicht, ich kritisiere das nicht, das ist gut, dass Susanne ja diese Pakete gepackt hat und Kindern in Not hilft, auf jeden Fall. Ja? Und trotzdem, unser Auftrag ist ein anderer. Wie gesagt, wir können uns verzetteln. Wir können dies und jenes und das tun. Was ist unser Auftrag? Und das hat der Herr nochmal ganz deutlich gesagt. Er hat uns den Auftrag gegeben, hier am Lagberg die Menschen zu erreichen und vor allen Dingen auch die dämonischen Festungen zu Fall zu bringen. Gegen den Feind zu kämpfen sozusagen. Der Feind hat was zerstört hier. Und er zerstört immer noch Menschen. Und das will der Herr nicht. Er will Menschen retten. Er will Menschen erlösen. Er will sie heil machen, wiederherstellen. Auch das, was er vorhin zu uns gesagt hat, zu Einzelnen gesagt hat, das ist das Herz des Herrn. Er sieht die Not von Menschen. Und er sieht auch die Not hier am Lagberg. Wir können ja sagen, ja, warum denn der Lagberg? Warum nicht ganz Wolfsburg? Fangen wir doch vielleicht erstmal hier an. Und er hat auch gesagt so, ihr seht im Moment noch nicht die Auswirkungen, die das haben wird, wenn ihr euren Auftrag erfüllt. Ihr seht im Moment nur den Lagberg. Und ihr seht auch, dass nichts passiert im Moment, also nicht viel passiert, jedenfalls sichtbar. Gebt nicht auf. Bleibt dran. Baut. Betet, damit das geschieht, was ich euch vorgenommen habe. Geht auf die Straße, ladet Leute ein. Aber er hat auch vorher schon gesagt, bevor die dämonischen Mächte nicht weg sind und sein Thron aufgerichtet ist, können wir nicht viel Ergebnis erwarten. Das heißt nicht, wir sollen das nicht tun, aber wir können nicht große Ernte erwarten. Die Ernte kommt dann, wenn im Geistlichen die Arbeit geschehen ist. Und dann wird die Ernte sein. Wenn wir vorher aufgeben, weil wir nichts gesehen haben, weil wir entmutigt sind, ja, weil der Feind uns angegriffen hat und geschwächt hat. Wenn wir vorher aufgeben, dann wird die Mauer nicht fertig, dann wird unser Auftrag nicht erfüllt. Dann wird die Ergebnisse, dann wird kein Glaube wachsen, dann wird der Lagberg nicht erkennen, dass der Herr lebendig ist und wirkt und heilt und erlöst und wiederherstellt. Das wird er nicht erkennen können. Deswegen, unser Auftrag ist hier am Lagberg, für den Lagberg zu beten, für die Menschen hier am Lagberg zu beten, ihnen das Evangelium zu verkündigen und vor allen Dingen auch den Feind zu verjagen. Der hat hier nichts zu suchen. Jesus ist der einzig rechtmäßige Herrscher, der hier herrschen darf über Menschen, weil er ein Diener ist und kein Zerstörer. Lohnt es sich? Also, lass uns auf Nehemia gucken. 52 Tage. Das war nicht viel. Ola, hast du mal nachgeguckt, wie viele Kilometer die Mauer lang war? Nein, genau, nur so im großen Daumen. Ne? Aber einige Kilometer war die lang, also einige tatsächlich. Auch wenn Jerusalem damals noch nicht so groß war wie heute, trotzdem war das ein ganz schöner Auftrag. Und die Mauer, ich bin da mal drauf langgelaufen, die ist sowohl dick als auch hoch, die hatten richtig viel Arbeit. 52 Tage mit dem Widerstand, ich finde das klasse. Sie haben durchgehalten. Die Mauer ist fertig geworden, die Lücken sind geschlossen worden. Wir sind noch nicht fertig. Ich finde, neben mir ist ein gutes Vorbild. Wollen wir weitermachen? Wollen wir den Auftrag erfüllen? Es lohnt sich. Und das ist das, was der Herr uns gesagt hat. So, ihr seht im Moment nur den kleinen Teil, ihr seht nur den Lagberg. Und ihr freut euch, wenn das am Lagberg funktioniert. Ich sehe noch viel, viel mehr. Wenn das erfüllt ist, wenn der Lagberg da das passiert, was ich vorausgesagt habe, dass Menschen hier erlöst werden. Und der Herr hat einen Eindruck gegeben, also unter anderem immer während des Betens so, dass hier eine Gegend sein wird, wo man gerne wohnt. Und zwar nicht, weil die Häuser so schön sind oder weil es hier so tolle Einkaufsmöglichkeiten gibt. Nein, weil die Menschen gut miteinander umgehen. Ich glaube, das ist mehr Lebensqualität als eine schöne Wohnung. Wenn man einander mit Wertschätzung begegnet. Und das ist das, wie kann das geschehen? Indem der Herr Herzen verändert. Nur auf diese Weise. Und genau das will er tun. Er wird sagen, so, die Leute werden sagen, am Lagberg ist gut wohnen. Weil die Leute mögen mich. Da sind wir noch nicht, das weiß ich. Aber ich träume davon, dass das so wird. Und wir arbeiten daran, wir beten dafür, dass das so wird. Lass uns das gemeinsam tun, diesen Auftrag erfüllen, damit das sichtbar wird. Und damit das gelingt, achte auf dich selbst. Füttere deine Seele auch, füge ich hier hinzu. Achte auf deine Beziehung zu Gott. Du wirst es nicht ohne seine Hilfe schaffen. Keiner von uns. Und auf die Beziehung zu deinem Nächsten. Auch das ist so wichtig. Wir sollen Vorbilder sein. Und wenn wir einander nicht lieben und gut miteinander umgehen, dann können wir nicht erwarten, dass die anderen uns das nachmachen, dass sie das an uns sehen. Also sei ein gutes Vorbild. Und das können wir, weil der Heilige Geist uns anleitet, weil er uns mit uns ist und mit uns geht. Amen.